Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Einer der am meisten missverstandensten Bibeltexte überhaupt. Als wir die Idee hatten mit dieser Predigtserie, die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte, kam mir sofort dieser Bibeltext in den Sinn. Dieser Vers gehört wirklich zu den am häufigsten missverstandenen Texten der Bibel. Wir lieben diesen Vers, oder? Wir lieben diesen Vers, der zeigt, wir sind diejenigen, die die Macht haben, die Tür aufzumachen oder die Macht haben, die Tür zu schließen. Wir lieben es zu hören, dass Jesus vor unserer Herzenstür anklopft. Lass ihn doch bitte rein. Die Tür hat nur von einer Seite eine Türklinke. Jesus kann nicht rein, wenn du ihn nicht hereinlässt. Er friert draußen, er wartet darauf, dass du ihm aufmachst. Lass ihn doch bitte rein. Was haben wir aus diesem Vers gemacht, Leute? Und ich sage bewusst wir. Wir haben diesen Vers genommen und haben durch diesen Vers die ganze Bibel interpretiert, obwohl es genau andersherum laufen sollte. Wir haben diesen Vers vollkommen aus seinem Kontext gezogen, gerissen, und wir haben ihn seiner Ernsthaftigkeit beraubt. Wir haben daraus eine neue Lehre gemacht. Die Lehre, dass wir die Macht haben, Jesus die Tür aufzumachen und die Macht haben, die Tür zu schließen. Wir haben daraus eine neue Lehre gemacht, dass wir Jesus akzeptieren müssen in unser Herz. Nein. Nicht wir müssen Jesus akzeptieren, sondern er muss uns akzeptieren. Wisst ihr, und ich finde, es ist so interessant, dass wir diesen Vers nehmen und ihn auf diese Weise interpretieren. Jesus hat zum Beispiel in der Bergpredigt diese Aussage genau umgedreht. Und er hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Ja? Hier ist Jesus derjenige, der vor der Tür ist und du kommst nicht herein, wenn er nicht die Tür aufmacht. Ich frage mich, warum hat dieser Vers nicht an so einer großen Popularität gewonnen wie dieser andere Vers? Ganz einfach, weil der Vers Menschen so leicht erhöht. Du bist derjenige, der die Macht hat, die Tür aufzumachen oder zuzuschließen. Und Leute, wenn Menschen etwas lieben, dann ist es Selbsterhöhung. Überall finden wir das. In falschen Lehren werden genau diese Texte herausgerissen, so, dass wir die Helden sind. Ja? David und Goliath, wer bist du in der Geschichte? Der Held, du bist David. Nee, Leute. Ganz und gar nicht. Wir legen uns eine Last auf, die wir nicht tragen können. Jesus ist der größere David. Jesus ist der größere Salomo. Jesus ist der größere Mose. So müssen wir die Bibel sehen. Leute, was wir mit diesem Vers gemacht haben, ist genau das, womit wir heute aufräumen wollen. Ja? Wir wollen ein für alle Mal Klarheit haben über diesen Text. Und ich möchte nochmal unser Motto erwähnen über dieser Predigtserie. Betrachte nicht die Bibel durch einen einzigen Vers, sondern betrachte durch die ganze Bibel jeden einzelnen Vers. Das ist so wichtig, Leute. So, so wichtig. Und ich möchte euch eine Stelle lesen aus David Platts Buch. Danke an Arthur, der mir das Buch geschenkt hat. Und er redet auch darüber, was wir doch aus diesem Vers gemacht haben. Das ist für die Aufnahme Seite 39 in Keine Kompromisse von David Platt. Seite 39, der Abschnitt. Plötzlich scheinen Verkaufsmaschen der heutigen Christenheit nicht mehr passend. Bitte Jesus in dein Herz zu kommen. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Bete dieses Gebet, unterschreibe diese Karte, geh diesen Gang hinunter und nimm Jesus als deinen persönlichen Retter an. Unser Versuch, dieses Evangelium auf eine attraktive, eingepackte Darstellung zu reduzieren, die Leute davon überzeugt, uns die richtigen Dinge nachzusagen oder zu beten, scheint nicht mehr angemessen. Deshalb gibt es keine dieser menschengemachten Schlagworte in dieser Bibel, in der Bibel. Du wirst keinen Vers in der Schrift finden, in dem Menschen gesagt wird, senkt euren Kopf, schließt die Augen und sprecht mir nach. Du wirst nicht einmal finden, dass ein abergläubisches Übergabegebet auch nur erwähnt wird. Du wirst auch keine Betonung darauf finden, Jesus anzunehmen. Wir haben den unendlich herrlichen Sohn Gottes, der den unvorstellbar furchtbaren Zorn Gottes erduldet hat und jetzt als der unfassbar würdige Herr über alles regiert, auf einen armen, mickrigen Retter reduziert, der darum bettelt, dass wir ihn annehmen. Ihn annehmen? Glauben wir wirklich, dass er unsere Annahme braucht? Brauchen nicht wir ihn? Jesus braucht uns? Nein. Wir brauchen ihn. Nicht wir müssen ihn akzeptieren, er muss uns akzeptieren. Alles hängt an ihm. Die wenigsten wissen, dass dieser wunderschöne Vers, den wir alle so gut kennen, in einem Kontext auftaucht, wo einer der heftigsten, härtesten Aussagen von Jesus gegenüber einer Gemeinde gesagt wird. In dem Kontext, in dem dieser wundervolle, bekannte Vers auftaucht, sagt Jesus Folgendes zu einer Gemeinde. Ich erbreche dich aus meinem Mund. Du kommst mir aus dem Hals heraus. Du machst mich krank. Lasst uns endlich aufräumen mit diesem Missverständnis, diesen Vers falsch auszulegen. Lasst ihn uns ein für alle Mal klären. Wir schlagen auf Offenbarung Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Ich lese. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich herausbrechen aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wir werden vier Punkte abarbeiten. Erstens, Kontext. Zweitens, Jesus stellt sich vor. Drittens, Jesus bewertet diese Gemeinde. Viertens, Jesus schenkt dieser Gemeinde zwei Verheißungen. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, Kontext. Dieser Bibeltext ist Teil der sieben Sendschreiben, die Jesus sieben existierenden lokalen Gemeinden höchstpersönlich durch Johannes geschrieben hatte. Diese realen Gemeinden lebten ca. 1900 Jahre vor ca. 1900 Jahren und hatten reale Probleme, wie wir heute sehen werden. Und weil Jesus seine Gemeinden liebt, weist er sie zurecht. Deswegen lässt Gott sie nicht in ihrer Sünde, in ihrem toten Zustand, in ihrer Lieblosigkeit. Auch wenn diese Briefe an damals existierende Gemeinden geschrieben wurden, so sind diese Briefe trotzdem für uns geschrieben. Denn jeder Abschnitt, jedes der sieben Sendschreiben endet mit den Worten: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Versammlungen zu sagen hat. Leute, und das ist die Botschaft für uns. Hoffnungskirche, hörst du, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat? Hörst du zu? So ein relevantes Thema für uns, liebe Jugend. Ich flehe euch an. Seht es als Gottes Wort, als das, was es wirklich ist. Lass uns hören, was Gott heute sagt. Wir brauchen nichts dringender heute Abend, als die Stimme Jesu zu hören. Wir brauchen nicht Hans im Glück später. Wir brauchen keine Burger. Wir brauchen nichts, außer Jesus zu hören heute Abend. Ohne seine Anweisung für seine Gemeinde geht alles den Bach runter. Schauen wir etwas in diese sieben Sendschreiben hinein, um unseren Brief besser einordnen zu können. Nur zwei von diesen Gemeinden bekommen keinen Tadel von Jesus. Alle fünf anderen Gemeinden bekommen teilweise harte Worte, Ankündigung von Gericht, der Aufruf zur Umkehr und zur Buße. Ephesus hatte seine erste Liebe verlassen. Obwohl sie um gesunde Lehre eiferten. Pergamos tolerierte Sünde. Thyatira tolerierte Sünde ebenfalls. Sardes war wortwörtlich eine tote Gemeinde mit wenigen Gläubigen drin. Und der Brief, den wir heute betrachten, der letzte, ist an eine Gemeinde, die vollkommen unerrettet ist. Es ist eine Gemeinde von Gottlosen. Eine Gemeinde in Anführungsstrichen. Es ist eine Gemeinde voller Ungläubigen. Sie nennt sich Jesu Gemeinde, aber wie wir gelesen haben, Jesus ist nicht in dieser Gemeinde. Es ist keine Gemeinde. Dieses Schreiben an Laodicea ist das einzige Schreiben, in dem Jesus kein einziges Lob ausspricht. Jesus ermahnt sie hart. Zweiter Punkt. Jesus stellt sich vor. Vers 14. Jesus, der Schreiber dieser Briefe, stellt sich jeder Gemeinde auf eine besondere Art und Weise vor, so wie die Gemeinde es persönlich braucht. So wie sich Jesus hier vorstellt, ist es essentiell wichtig für den gesamten Verlauf des Briefes. Das werden wir sehen. Er stellt sich zum Beispiel in einem anderen Brief an die Gemeinde in Pergamos so vor. Kapitel 2, Vers 12. Dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und dann beginnt der Brief. Warum stellt er sich dieser Gemeinde so vor mit diesen Worten? Die Gemeinde duldete falsche Lehre. Und Jesus benutzt dieses Bild von einem scharfen Schwert, um zu zeigen, Leute, wie ein Schwert scheidet, so müsst ihr euch scheiden von falscher Lehre. Die Wahrheit scheidet. Jesus trennt das Licht. Jesus ist derjenige, der Gottlosigkeit von Göttlichkeit scheidet. Sünde, Heiligkeit, Wahrheit, Lüge. Und auch in unserem Brief stellt sich Jesus auf eine besondere Weise vor, so wie diese Gemeinde es braucht. Wie stellt Jesus sich vor? Mit drei Dingen. Er ist das Amen. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und er ist der Ursprung des Lebens. Und zunächst betrachten wir diese drei Punkte, bevor wir in den Text, in den Brief an sich reingehen. Jesus ist das Amen. Was bedeutet das? Gott bezeichnet sich selbst in Jesaja 65 als derjenige, der der Gott des Amen ist. Was heißt das? Das Wort Amen wird in der Bibel gebraucht, um etwas als wahrhaftig abzustempeln. Amen ist eine Bestätigung. Es bedeutet genau das Gleiche am Ende des Satzes, um das, was wahr, als wahrhaftig abzustempeln, genauso wie das Wort wahrlich am Anfang des Satzes, um zu zeigen, das, was jetzt kommt, ist wahrhaftig, es ist wahr, es ist richtig. Jesus bezeichnet sich selbst als das Amen. Nur zu sagen, Jesus ist, das, was Jesus sagt, ist wahrhaftig, das, was Jesus tut, ist wahrhaftig, ist unvollständig. Jesus ist so erfüllt von dieser Eigenschaft, dass er sie personifiziert. Er ist die Wahrhaftigkeit in Person. Deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14, ich bin die Wahrheit. Das ist ein neues Nummernschild von Mark. Jesus ist das Amen. In 2. Korinther 1,20 lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in Christus ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Alle Verheißungen sind wahrhaftig und sicher in Christus, der das Amen ist. Er ist das Amen zu allen unseren Verheißungen, die wir in Gott haben. Er ist unsere Versicherung. Er ist der Zugang. Er stellt sich weiter vor als der wahrhaftige, treue Zeuge. Das bezieht sich direkt auf das, was vorher war. Nicht nur sein Wesen ist Wahrhaftigkeit, sondern automatisch auch das, was er sagt, das, was er tut. Deswegen ist er treu und wahrhaftig in allem, was er sagt, in dem, von was er zeugt als Zeuge. Er ist treu in allem, was er tut und sagt. Er ist perfekt akkurat, er ist vollkommen. Und das, was er sagt, ist wahr. Auch über diese Gemeinde, die wir heute betrachten. Johannes 3,31 heißt es, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und der bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt ihn niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Jesus ist der wahrhaftige und treue Zeuge. Diese zwei Dinge, mit denen Jesus sich hier vorgestellt hat, zeigt bereits, wie wichtig es ist, dass dieser Gemeinde gleich zu Beginn gesagt wird, wie wichtig Wahrheit, Wahrhaftigkeit für ihn ist. Und Leute, für die Gemeinde Gottes ist Wahrheit essentiell, denn derjenige, dem sie folgt, ist die Wahrheit in Person. Eine Gemeinde, die kein Interesse hat an Wahrheit, eine Gemeinde, die viele Wahrheiten rechtfertigt, eine Gemeinde, die an keine absolute Wahrheit glaubt, als Christus allein, hat mit Jesus nichts zu tun. Er ist die Wahrheit. Er ist die absolute Wahrheit. Und Wahrheit ist das Fundament für die Gemeinde Gottes. Drittens, er stellt sich vor als der Ursprung der Schöpfung. Manche Übersetzungen, auch wie die Elberfelder, sagt der Beginn der Schöpfung. Und hier müssen wir gleich zu Beginn mit einem oft missverstandenen, missverstandener Aussage aufräumen. Jesus wurde nicht geschaffen. Und Jesus sagt diesen Punkt ganz bewusst, weil diese Gemeinde ihn auf ein geschaffenes Wesen heruntergestuft hat. Das, was eine viel bessere Übersetzung ist, ist das Wort Ursprung, Quelle. Und das werden wir jetzt sehen in Kolosser 1, 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Wenn alles, was ist, durch Christus geschaffen wurde, dann schließt es aus, dass Jesus geschaffen wurde. Jesus bezeichnet sich selbst als der Ich Bin, so wie Gott sich selbst bezeichnet. Jahwe. Jesus war von Ewigkeit und ist bis in die Ewigkeit. Jesus ist nicht erschaffen. Jesus ist Gott. Und den Punkt, den Paulus hier im Kolosserbrief macht, ist, Gott hat die Welt nicht erschaffen wie eine Uhr, die man aufgezogen hat und dann losgelassen hat und jetzt funktioniert sie. Nein, wir lesen, jetzt in diesem Moment besteht alles in Christus. Dass ihr mich gerade seht, das Sofa, das so bequem ist, auf dem ihr gerade sitzt, wird jetzt gerade durch Jesus in Existenz gehalten. Die Luft, die wir gerade atmen, wird gerade durch Jesus gehalten. Alles besteht in ihm. Er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Jesus ist Gott. In Johannes 1,3 lesen wir, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und Jesus Johannes bezieht sich hier auf Jesus. Warum ist das wichtig zu Beginn dieser Botschaft? Warum stellt sich Jesus so dieser Gemeinde vor? Warum diese ganze Begrüßung bezüglich der Gottheit von Jesus, der Wahrhaftigkeit von Jesus? Es ist doch wirklich ähnlich wie der Kolosserbrief, oder? Wer den Kolosserbrief kennt, weiß, dass der Kolosserbrief geschrieben wurde, um zu zeigen, dass Jesus Gott persönlich ist. Jesus ist kein geschaffenes Wesen. Und das bringt uns zum wichtigen Punkt des historischen Kontextes. Laodicea war ca. 10 Kilometer von Kolosser entfernt. Und das, was die Gemeinde in Kolosser plagte, fand auch seinen Weg mit großer Sicherheit in die Gemeinde von Laodicea. Und wer das Buch Kolosser gelesen hat, der weiß, wie sehr Paulus darum ringt, zu zeigen, dass Jesus Gott ist. In Kolosser wurde die Gottheit von Jesus in Frage gestellt. Die Gottheit von Jesus wurde angegriffen. Die Gottheit von Jesus wurde verneint. Die Gottheit von Jesus wurde abgestempelt. Welche aufmachen? So, jetzt hat der Jakob mich rausgebracht.
Gottheit von Jesus wurde verneint.
Ja, da, danke. Ohne Frage fand diese Irrlehre auch ihren Weg nach Laodicea, die nur so wenige Kilometer entfernt waren. Laodicea wurde befallen von dieser falschen Lehre. Und deswegen schreibt Paulus auch von den Laodiceern in seinem Kolosserbrief. Er schreibt in Kolosser 4,16, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass auch dieser Brief in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Paulus wusste, dass die Laodicea mit genau demselben Problem zu kämpfen hatten wie die Kolosser. Laodicea hatte eine abtrünnige Sicht von Christus. Und das ist der Grund, warum sie jetzt eine vollkommene unerrettete Gemeinde waren. Sie hatten eine abtrünnige, völlig entstellte Sicht von Jesus. Sie glaubten nicht daran, dass Jesus Gottes. Sie glaubten nicht daran, dass er das Alpha und das Omega ist, dass er der Erhalter und Ursprung allen Lebens ist. Eine abtrünnige, falsche, entstellte Sicht von Christus. John MacArthur sagte Folgendes: Wenn du eine entstellte Sicht auf Christus hast, hat das schreckliche geistliche Auswirkungen, wie wir heute sehen werden. So, um den Brief wirklich zu verstehen, müssen wir noch näher auf den geografischen Kontext eingehen. Und jetzt bitte ich, das erste Bild einzublenden. Wir brauchen den geografischen Kontext, um zu sehen, was Jesus alles dieser Gemeinde sagen möchte. Ihr seht, es waren drei Städte: Hierapolis, Laodicea, Kolosse. Und Laodicea war die südlichste dieser Städte. Und genau, und weil es hier so viele gute, historisch belegte Fakten gibt, möchte ich euch einfach ein paar Bilder zeigen, die ich extrem interessant fand und die auch zeigen, wie glaubwürdig die Schrift ist. Also, diese drei Städte waren in einem Dreieck angesiedelt und sie liegen heute in Kleinasien und haben bis heute Spuren hinterlassen. Also fangen wir an mit Hierapolis. Nächste Folie. Hierapolis heißt heute Pamukkale. Weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und genau wie damals ist diese Stadt bekannt und berühmt für ihre heißen Quellen. Und dieses Wasser, das sehr gesund sein soll. Und ihr seht auch, hier baden Leute drin. Und bis heute ist das ein Ort, der oft von Touristen aufgesucht wird. Kommen wir weiter zu Kolosse. Kolosse liegt, wie wir gesehen haben, am Fluss Lykos, so heißt er. Und hierbei handelte es sich um einen klaren, kalten Fluss. Kolosse war circa 10 Kilometer von Laodicea entfernt. Kommen wir nun zu Laodicea. Laodicea lag im Tal und war der Durchgangsort zu Hierapolis, zu Kolosse und zu anderen Städten in die andere Richtung. Der Name der Stadt geht zurück auf den König Antiochos II., der zwischen 261 und 253 vor Christus auf der alten Siedlungsstätte Diospolis eine neue Stadt errichten ließ und sie nach seiner Frau benannte, von der er sich später scheiden ließ. Aber der Name blieb trotzdem. Und die Stadt heißt heute, aus der türkischen Sprache übersetzt, die alte Festung. Und ganz viele Ruinen, könnt ihr alles im Internet nachschauen. Nun kommen wir zu den Punkten, für die Laodicea bekannt war, berühmt war. Und das ist zum ersten die Wasserversorgung. Wofür Laodicea bekannt war, die Bevölkerung wuchs und wuchs und die natürlichen Wasserquellen reichten nicht mehr aus. Ein Historiker schrieb, dass sie die anderen Flüsse in der Gegend nicht ausreichen und teilweise zu dreckig waren. Der Lykos in ihrer Gegend trocknete oft während der Trockenzeit aus. Viele Quellen in ihrer Gegend waren voller Gase und deswegen unbrauchbar und waren heiße Quellen. Sie bauten deswegen eine unterirdische Wasserversorgung von Hierapolis, die 600 Meter höher gelegen war, weil diese Stadt, sie bauten sie unterirdisch, damit die Feinde keinen Zugang hatten zu diesen Kanälen. Und die Spuren von diesen Wasserkanälen sind bis heute sichtbar. Und hier seht ihr, wie diese Kanäle gebaut wurden. Das waren einfach dicke Steine und da wurde ein Loch reingehämmert und dann wurden sie aneinander gemacht, bis sie in Laodicea angekommen waren. Einige Historiker schreiben davon, dass sie von über 5 Kilometern her gekommen sind. Sobald das Wasser ankam in Laodicea, wurde es in einen Wasserturm gelagert. Und von diesem Wasserturm liefen viele Kanäle in die gesamte Stadt. Und auch von dem Wasserturm haben wir heute Überreste. Kannst du zeigen? Auch wenn man das nicht so gut sieht. Aber hier sehen wir auch diese vielen Leitungen, die von dem Wasserturm ausgingen. Und so die ganze Stadt mit Wasser versorgten. Das Wasser war aber keineswegs sauber. Bis heute sind in diesen Kanälen Spuren von Ablagerungen zu erkennen, die für Erbrechen sorgten, wenn man sie ungefiltert trinkt. Das Wasser kam nicht nur völlig verdreckt an, das Wasser kam auch lauwarm an. Bis das heiße Wasser von Hierapolis ankam, war es bereits abgekühlt. Aber nicht kalt genug, um sich daran zu erfrischen, und nicht heiß genug, um sich daran zu wärmen. Das war nutzlos. Laodicea war außerdem bekannt für sein Bankensystem. Abseits der Wasserversorgung war das ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Aspekt dieser Stadt. 60 nach Christus wurde die Stadt bei einem massiven Erdbeben völlig zerstört, sowie umliegende Städte. Und durch dieses Bankensystem hatten die Laodicea die Möglichkeit, so viel Geld zu machen, was aber auch noch mit anderen Dingen zusammenhängt, dass nach dem Erdbeben, das die ganze Stadt zerstörte, rühmten sich die Laodicea, weil sie ein Angebot von Rom ablehnten, das ihnen helfen wollte, weil sie genügend Ressourcen, genügend Geld hatten, um die gesamte Stadt vollkommen neu aufzubauen. Ohne Hilfe. Tacitus schrieb, ein römischer Geschichtsschreiber, Laodicea entstand aus den Ruinen durch die Kraft ihrer eigenen Ressourcen, ohne Hilfe von uns. Außerdem war die Stadt bekannt für ihre schwarze Wolle. Die Stadt war bekannt für diese weiche, glänzende, schwarze Wolle und sie verwendeten sie für Kleidung, für Teppiche. Sie wurde in der Stadt verwendet, als auch exportiert. Und zum Schluss, die Stadt war bekannt für ihre Augenheilkunde. Die Stadt war berühmt für ihre medizinische Versorgung im Bereich der Augen. Nicht, dass sie blinde Sehen machen konnten, aber sie hatten eine Salbe entwickelt, die dafür sorgte, Wunden an und in den Augen besser heilen zu lassen. Sehr beliebt, sehr gefragt zu ihrer Zeit. Wasserversorgung, Finanzsystem, Wollindustrie, Augenheilkunde. Und alle diese Punkte spielen eine wichtige Rolle in unserem Brief. Laodicea war eine sehr wohlhabende Stadt. Eine unabhängige Stadt. Und diese Einstellung floss in die Gemeinde. Sie ließen sich mehr von ihren Umständen prägen als von Christus. Sie ließen sich mehr von ihren Industrien und Geschäften beeinflussen als von Christus. Die Gemeinde stand unter enormem weltlichen Einfluss. Diese Gemeinde wurde vielleicht begonnen mit Leben, aber jetzt ist kein Leben mehr da. Wir kommen zum dritten Punkt. Jesus bewertet seine Gemeinde. Das Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge und der Ursprung des Lebens, bewertet seine Gemeinde. Verse 15 bis 17. Wir haben bereits darüber geredet, wie sich Jesus vorgestellt hat. Und das, was er jetzt sagt, ist wahr, ist vollkommen gut, ist richtig. Und was sagt dieser Jesus? Ich kenne deine Werke. Punkt. Fast jeder der anderen Briefe enthält auch diesen Satz, nur dass danach etwas kommt wie in der Epheser-Gemeinde. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Normalerweise zählt Gott nach diesem Satz die guten Dinge auf, die die Gemeinde tut. Laodicea sagt er, ich kenne deine Werke. Punkt. Kein Lob, nichts, was die Gemeinde gut macht, nichts, wofür der Herr der Gemeinden diese Gemeinde loben könnte. Diese Gemeinde hat keine guten Werke. Und ihr wisst, Jesus selbst hat gesagt, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Wer keine guten Werke hat, ist nicht von mir. Laodicea ist wortwörtlich tot. Gott sagt dieser Gemeinde sehr vertraute Worte, wenn er sagt, du bist lauwarm. Ich werde dich erbrechen aus meinem Mund. Das ist der heftigste Satz, den Jesus bis jetzt zu einer Gemeinde gesagt hat. Du bist lauwarm, du machst mich krank. Diese Sprache war den Laodiceern äußerst vertraut. Tagtäglich waren sie mit lauwarmem, dreckigem Wasser konfrontiert, das, wenn man es ungefiltert trinkt, für Erbrechen sorgte. Tagtäglich. Nicht heiß genug, um sich zu wärmen, nicht kalt genug, um sich daran zu erfrischen. Diese Gemeinde macht den Herrn krank. Sie hängt ihm zum Hals raus. Jesus muss erbrechen, wenn er diese Gemeinde schmeckt. Ein erschreckendes Urteil, oder? Gegenüber einer reichen, wohlhabenden, wunderschönen Stadt. Leute, wie viele Gemeinden heute machen den Herrn krank? Gemeinden, die von sich behaupten, sie sind so toll, sie sind reich, sie sind gut gekleidet, sie sehen gut aus. Aber der Herr muss ihretwegen erbrechen. Jesus ist nicht in der Gemeinde Laodicea zu finden. Wir müssen nicht interpretieren, wofür heiß oder wofür kalt steht. Der Punkt, den Jesus macht, ist, ihr seid nutzlos. Genau wie lauwarmes Wasser. Es ist, als ob Jesus den Kelch dieser Gemeinde nimmt und sich erfrischen will oder sich wärmen will, aber es ist nur lauwarmes, dreckiges Wasser drin. Jesus hat die wahrhaftige Sicht auf diese Gemeinde und das, was er sagt, ist wahr. Und lasst uns sehen, was Jesus dieser Gemeinde noch sagt. Beziehungsweise, lasst uns jetzt sehen, was die Gemeinde über sich selbst sagt. Du sprichst, sagt Jesus, Vers 17, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Leute, das muss uns schockieren. Mich hat es dermaßen schockiert, wie falsch wir uns einschätzen können. Wie ist es möglich, dass Jesus diese Gemeinde als blind, als nackt, als arm bezeichnet, obwohl die Gemeinde sich selbst als reich, sehend und gut gekleidet sieht? Das muss alle Alarmglocken klingeln lassen. Selbsteinschätzung ist so gefährlich. So gefährlich. Hier sehen wir, wie die historischen Kontexte in diesen Brief mit hineinfließen. Die Gemeinde proklamierte laut mit ihren Bankensystemen, ich bin reich, ich brauche keine Hilfe von Rom, wir bauen die Stadt neu auf, wir haben genug Geld. Jesus sagt, du bist arm. Diese Stadt proklamierte laut, wir haben die beste Medizin für eure Augen. Jesus sagt, du bist blind. Die Stadt proklamiert laut, wir haben die beste schwarze, glänzende Wolle. Wir sind am besten gekleidet. Jesus sagt, du bist nackt. Wie konnte es passieren, dass diese Gemeinde sich so falsch selbst einschätzt? John MacArthur sagt, jeder andere Zustand wäre besser als dieser. Es wäre sogar besser, ein Atheist zu sein. Das ist der schrecklichste Zustand. Du hast vom wahrhaftigen Gott gehört und entstellst diesen Gott. Du hast vom wahrhaftigen Christus gehört und entstellst diesen Christus und kreierst dir einen falschen Christus. Diese Gemeinde hat die Schrift verleugnet. Und Errettung kommt nicht zu denjenigen, die einen falschen Christus haben. Diese Gemeinde ist arm, blind und nackt. Es sind keine Christen. Und gleichzeitig proklamieren sie genau das Gegenteil. Sie sind nicht reich in Christus. Sie tragen keine weißen Gewänder der Gerechtigkeit und ihre Augen sehen keine geistliche Wahrheit, die erleuchtet ist durch Christus. Und sie wissen es nicht. Was für ein schrecklicher Zustand, Leute. Das ist eine so große Warnung an uns. Woran machst du fest, dass du Christ bist? Woran machst du fest, dass du dem Herrn von ganzem Herzen folgst? Leute, das waren keine Atheisten, so gesehen. Sie haben den Glauben nicht verleugnet. Sie waren im Gottesdienst. Sie waren vielleicht in der Gebets- und Bibelstunde. Sie waren vielleicht in der Jugend. Aber Jesus sagt, ich bin nicht bei euch. Leute, das ist eine warnende Botschaft an uns. Woran können wir wissen, Leute, dass wir wirklich Christus hier in unserer Mitte begrüßen dürfen? Woran kannst du wissen, dass Christus dein Herr ist und dass du ein wiedergeborener Christ bist? Nur mit Hilfe des einzigen Spiegels, den Gott uns gegeben hat. Und dieser Spiegel ist das Wort Gottes. Nur durch den Spiegel Gottes können wir uns sehen, wie wir wirklich sind. Diese Gemeinde hat nicht in das Wort Gottes reingeschaut. Und wenn sie es getan hat, dann mit einer stolzen Haltung, dass sie es besser wissen. Ich bitte dich, fordere dich selbst heraus, jeden Tag. Prüfe dich. Wir kommen zum dritten Punkt. Jesus gibt ihnen einen Rat. Das Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge und der Ursprung des Lebens, gibt ihnen einen Rat. Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Merkt ihr, wie Gott perfekt den historischen und geografischen Kontext dieser Gemeinde berücksichtigt? Diese Gemeinde kennt diese Sprache. Leute, und ich bin so gebrochen darüber, dass Gott dieser Gemeinde tatsächlich Gnade schenkt. Ist das nicht Wahnsinn? Es ist unglaublich. Diese Gemeinde verwirft Christus. Und Gott sagt ihnen, ich gebe dir einen Rat. Gott dreht nicht seinen Rücken zu dieser Gemeinde und rennt weg. Noch ist es nicht so spät. Jesus sagt, ich gebe dir einen Rat. Wir sehen hier so viel Gnade, Leute. Diese Gemeinde tritt Jesus mit Füßen. Sie stuft ihn herunter auf irgendein geschaffenes Wesen. Und Jesus ist trotzdem da und gibt ihnen einen Rat. Gott sagt zu dieser Gemeinde zuerst, dass sie arm ist. Und jetzt fordert er sie auf zu kaufen. Mit welchem Geld? Wie können wir ohne Geld kaufen? Wir können es nicht. Gott sagt uns in Jesaja 55, was er hier meint. Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen. Alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Kauft umsonst. Jesus bietet es dieser Gemeinde an. Kaufe bei mir umsonst. Alles ist bezahlt. Aber die Gemeinde merkt nicht, dass sie blind ist, dass sie arm ist, dass sie durstig ist. Das, was Jesus dieser Gemeinde sagt, ist, das, was du wirklich brauchst, bin ich. Und das ist die Botschaft, Leute, für uns. Das, was wir brauchen am allermeisten, ist Jesus selbst. Manchmal klingt das so abstrakt, aber lass es in deinen Alltag hineinfließen. Das, was du brauchst, bevor du auf die Arbeit, in die Schule, ins Studium gehst, ist Christus. Das, was du auf deiner Arbeit, im Studium, in der Schule brauchst, ist Christus. Fülle dich kontinuierlich mit dem, was Gott ist. Ich liebe dieses Zitat von Spurgeon. Finde doch nicht deinen Reichtum in einer Welt, in der Christus keine hatte. Möge doch Christus unser Ein und Alles sein. Mögen wir anerkennen, Leute, dass wir arm sind, dass wir nackt sind und dass wir blind sind ohne ihn. Mögen wir sagen, Jesus, du bist unsere, unsere Gerechtigkeit, in der wir gekleidet sind. Du bist derjenige, der uns Augenlicht gibt. Du bist derjenige, in dem wir allen Reichtum haben. Mögen wir das doch sagen. Mögen wir uns doch nicht selbst so gerecht sehen. Jesus ist unser Reichtum. Nicht materiell, sondern geistlich. Jesus macht uns geistlich reich. Jesus gibt uns das Gewand der Gerechtigkeit. Und er macht unsere Augen hellsehend. Wir neigen uns dem Ende des Briefes. Und in Vers 19, da lesen wir: Ich überführe und züchtige, so viele ich lieb habe. Und einige haben gedacht, okay, das ist der Beweis, dass Jesus hier zu Christen spricht, in dieser Gemeinde. Aber der Kontext lässt das nicht zu. Diese Aussage bezeichnet Gottes allgemeine Liebe. Genauso wie die Aussage aus Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt die Welt. Gott liebt alle Menschen mit der Phileo-Liebe. Aber er liebt nicht alle Menschen mit der Agape-Liebe, mit der Bundesliebe. Dass er Gottlose zu sich ruft, dass er Gottlose überführt, dass er Gottlose vor seine Wahrheit stellt und sie konfrontiert, ist eine Liebestat, die er allen Menschen, gläubig als auch ungläubig, gewährt. In Johannes 16 sagte Gott, wenn der Beistand, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Gott erweist seine Phileo-Liebe, seine erziehende Liebe, sowohl Christen als auch Gottlosen. Jesus erzieht diejenigen, die er liebt. Gott erweist seine Liebe, indem er erzieht. Ist das nicht so tröstend, Leute? Wenn seine Gemeinde in die falsche Richtung geht, dann guckt Jesus nicht nur zu, sondern er erzieht sie. Als nächstes ruft Gott diese Gemeinde dazu auf, eifrig Buße zu tun. Kehre um mit deinem ganzen Herzen. Tu es mit allem, was du bist. Lege großen Eifer an den Tag, um zu mir umzukehren. Und hier sehen wir wieder Gnade, Leute. Jesus will, dass die Gemeinde zu ihm umkehrt. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von David Martin Lloyd Jones, was Buße ist. Buße bedeutet, dass du erkennst, dass du ein schuldiger Sünder in der Gegenwart Gottes bist, der den ewigen Zorn und die Bestrafung Gottes verdient und dass du an die Hölle gebunden bist. Dies bedeutet, dass dieses Ding namens Sünde in dir steckt, dass du unbedingt loswerden möchtest, dass du ihr in jeder Form und Gestalt den Rücken zuwendest. Du entsagst der Welt, was es auch kostet. Du entsagst dem, was die Welt denkt. Du entsagst dem, wie die Welt aussieht, genauso wie allen ihren Praktiken. Du verleugnest dich selbst und nimmst dein Kreuz auf dich und folgst Christus, der dir dein Liebstes ist. Die ganze Welt kann dich als Dummkopf bezeichnen oder sagen, dass du religiöse Manie hast. Du magst vielleicht finanziell leiden, aber das alles macht für dich keinen Unterschied. Du folgst Christus. Das ist Umkehr. Das ist Buße. Anzuerkennen, dass wir nicht reich sind. Anzuerkennen, dass wir nicht wohlhabend sind. Anzuerkennen, dass wir nackt sind, dass wir blind sind vor Jesus, ohne ihn. Das ist Umkehr. Jesus gibt diesen Menschen, dieser Gemeinde, zwei Verheißungen. Fünfter Punkt. Beziehungsweise vierter Punkt. Ne? Die erste Verheißung ist der bekannte Vers, den wir heute zu Beginn geklärt haben. Hier sehen wir die unvergleichliche, unbeschreibliche Barmherzigkeit Gottes, die er dieser Gemeinde gewährt. Stellt euch das bitte vor, sie singen, sie spielen, sie jubeln in ihren Gottesdiensten und Jesus steht an der Tür und klopft an. Was für ein heftiges Bild. Sie sind gerade dabei, Gott anzubeten und ihnen fällt nicht auf, dass Gott nicht unter ihnen ist. Was für ein dramatischer Zustand. Jesus geht nicht, Jesus klopft an. Er klopft nicht an die Tür des Herzens des Ungläubigen, er klopft nicht an die verschlossene Türen deines Herzens, er klopft an die verschlossene Tür von Laodicea. Jesus sagt dieser Gemeinde, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Ist irgendjemand da, der meine Stimme hört? Leute, wie viele zehntausende Gemeinden fallen unter diese Rubrik? Wie viele Gemeinden feiern Gottesdienste und Gott ist nicht in ihnen? Sie haben vielleicht sogar Christus in ihrem Namen, aber Christus ist nicht da. Wir könnten von den Mormonen reden, wir könnten von den Zeugen Jehovas reden, wir könnten von anderen liberalen Bewegungen reden. Sie haben Christus, Gott, Jehova, zwar in ihrem Namen, aber Gott ist nicht in diesen Gemeinden. Jesus gibt diese Verheißung, wenn jemand in eurer Gemeinde anerkennt, arm zu sein, nackt zu sein und blind zu sein. Wenn jemand zu mir umkehrt, werde ich in diese Gemeinde einkehren. Und ist das nicht heftig, Leute? Ein Christ in einer Laodicea-Gemeinde und Gott ist da. Zweite Verheißung, Vers 21. Wer sind diejenigen, die überwinden? In 1. Johannes 5,5 lesen wir, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der rettende Glaube an den wahrhaftigen Christus ist das, der das Amen, der wahrhaftige und treue Zeuge, der Schöpfer ist. Das ist rettender Glaube. Jesus wird nicht nur in den Gemeinden, wird nicht nur in die Gemeinden seiner Kinder sein. Jesus wird seine Kinder erhöhen bis in die höchsten Ebenen. Leute, ist euch klar, dass es unsere Zukunft ist für diejenigen, die in Christus sind, dass wir bis in alle Ewigkeit mit Gott auf dem Thron sitzen werden und regieren werden. Im Himmel, ohne Sünde. In Gewändern der Gerechtigkeit, in weißen Gewändern. Wir werden sehen mit Augen, die wirklich sehen, ohne Sünde. Und wir werden reich sein in dem, der uns reich gemacht hat. Warum überwinden wir? Weil derjenige überwunden hat, der in uns lebt. Wir überwinden durch den, der weit überwunden hat. Und das ist Jesus. Und wie jeder der sieben Briefe endet dieser Brief mit den herausfordernden Worten. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hörst du zu?